Ja, mache ich direkt noch eine weitere Geschichte dazu. Ich kriegte heute Morgen aus Thailand einen Bericht von unserer Tochtergemeinde. Peter Winkel ist mit seiner Frau dort. Die ist ganz sonderbar entstanden. Wir hatten das gar nicht so auf dem Plan, sondern da gab es die kleine Gemeinde von Thailändern, Philippinen und einigen Deutschen. Und eine der thailändischen Frauen, die fängt über Skype an, mit ihrer Schwester im Dschungel an die Bibel zu lesen. Die findet das schließlich so gut, so toll, dass sie sagt, okay, ich will Christ werden. Verlässt ihre Heimatreligion und wird Christ. Und Jesus kommt in ihr Leben rein und das war so spannend, dann rennt die durchs ganze Dorf und erzählt den Leuten im Dorf, was Jesus getan hat. Und dann kommt das ganze Dorf und sagt, das ist ja genial, dass Jesus für uns den Opfertod gestorben ist. Wir sparen ja jede Menge Geld, wenn wir Christen werden, dann brauchen wir nicht mehr zu opfern. Die hatten schlagartig alles verstanden, worauf es ankommt. Wenn ich Christ werden will, ich muss Jesus für mich stellvertretend nehmen. Und daraufhin hat sich fast das gesamte Dorf bekehrt. Und dann war die große Frage, was geschieht jetzt damit mit der kleinen Gemeinde? Und dann haben die gesagt, ja, wir müssen unbedingt ein Gottesdiensthaus haben. Und dann haben die Maranatha-Leute Geld zusammengelegt. Es waren, glaube ich, damals 10.000 Mark. Und dann haben die gesagt, aber es muss das Gleiche werden wie in Berlin, dass wir auch was für die Senioren, die bei uns alt geworden sind, für die Witwen bauen. Und dann haben wir das Geld drüber transponiert. Ich will nicht sagen wie, aber es ist angekommen. Das war das Geniale. Ich habe ein Foto von der Übergabe als Quittung, wo der Älteste vom Dorf mit den Frauen da sitzt und dann wurde vor ihm die Scheine ausgezählt. Und dann haben die dieses Haus gebaut, den Gottesdienstraum da und darüber, über dem Haus, haben sie was für die Witwen gebaut. Und ich finde das so genial, was Gott tut, wo jemand den Mut hat, einfach mal das Evangelium weiterzulesen mit jemandem und was dann Gott daraus machen kann. Jetzt, wie gesagt, sieht man da, sie haben heute Morgen Lobpreis, die waren ja ein bisschen vor uns. Das ist vorhin reingekommen, ich habe gedacht, ich teile das mit euch einfach, weil das ist auch eine gute Nachricht, oder? Was Gott tun kann, wenn Menschen anfangen, im Glauben unterwegs zu sein. Aber wo ich mit euch heute hin will, wir haben ja so einen Slogan bei uns, Hauptsache gesund. Wenn du irgendwo eine Geburtstagskarte schreibst, selbst wenn du fromm bist, dann schreibst du in der Regel, ich wünsche dir alles Gute, viel Gesundheit und Gottes Segen. Das ist wie ein weißer Schimmel. Wenn du Gottes Segen hast, dann ist das andere im Paket mit drin. Also wie gesagt, Gesundheit ist ein ganz wichtiges Gut. Wenn ich einige sehe, die ein bisschen rundlicher sind, die träumen vielleicht von einer Abnehmspritze, dass das ohne Fastenzeit auch vielleicht absolut. Einige freuen sich über Nahrungsergänzungsmittel, damit sie ein paar Jahre länger glücklich leben. Einige von uns, die sind im Fitnessstudio, die sehen dann aus mit Waschbrettbauch und wie auch immer, die haben Muskeln ohne Ende. Da ist richtig was drin. Wir sind gesundheitsorientiert. Und der ein oder andere von euch, der geht sicher auch beim Lebensmittel, wenn der kauft und dreht die Packung rum und liest das Kleingedruckte. Da ist diese Säure drin und da ist das und jenes und sagt, oh, wenn ich das wieder sehe, dann kriege ich Fußpilz. Also nehme ich lieber was anderes. Wir sind sehr fixiert drauf. Manche gucken Kochsendungen, um wirklich gesund kochen zu können. Manche, was wir alles investieren in das, dass wir gesund leben wollen, das ist ein absolut hohes Gut. Das ist absolut spitze. Und ich kann euch sagen, egal ob ihr im Aldi oder in Lidl oder sonst wo die Lebensmittelpakete rumdreht und lest, was da drin ist, die Lebensmittel in Europa oder in Deutschland waren nie so sauber wie in dieser Zeit von der ganzen Lebensmittelkontrolle. Wenn du natürlich Pilze ernten gehst und die nicht kennst, dann kann dein Leben trotz Nahrungsergänzung oder was auch immer, trotz Fitnessuhr, kann dann früher zu Ende kommen. Hauptsache gesund. Und ich habe gedacht, ich muss mit euch heute eine Gesundheitsgeschichte lesen aus der Bibel. Weil alle die, die ein bisschen länger und besser leben wollen, sage ich mal, für euch habe ich eine gute Nachricht. Heute kommt direkt eine Empfehlung aus der Bibel, wie lebe ich gesund. Und wenn man richtig gesund werden will, dann muss man natürlich auch gucken, dass man vorher irgendeine Krankengeschichte liest. Ich habe das mal so überschrieben, 8 Füße und 1 Matratze. Eine biblische Geschichte aus dem Buch von Jesus. Die Reliquie habe ich dafür schon mitgebracht, die habe ich extra hier hingestellt, damit wir das richtig verfolgen können. Also die ganz Frommen unter uns, die wissen natürlich jetzt, in welche Geschichte es geht. Die wissen aber nicht, ob ich Markus, Matthäus oder Lukas lese. Sauerei. Das nenne ich Schmulen. So, aber jetzt kommt die spannende Geschichte, ehrlich, die ist absolut cool. Ihr müsst euch das jetzt unter gottesdienstlichen Bedingungen vorstellen, was ich jetzt hier lese. Ja? Das ist ja. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Kurze Vorgeschichte, Jesus war nach Kapernaum gekommen und hatte dort relativ viel gelehrt und auch Zeichen und Wunder der Krankenheilung getan. Das Spektakulärste vielleicht aus unserer Sicht ist, er hat die Schwiegermutter von Petrus vom Fieber befreit. Und dann geht er von dieser Stadt wieder rum in Galiläa und verkündigt die gute Nachricht vom Königreich Gottes, dass das nahe herbeigekommen ist. Und wer will, der darf dazu reinkommen. So, und dann kommt er einige Tage später wieder zurück. So. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor dem Haus. Während er ihnen das Wort Gottes verkündigte, wurde ein Gelähmter gebracht. 4 Männer trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus, doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machten eine Öffnung, durch die sie den Gelähmten auf seiner Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrten, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf in ihren Herzen. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte in seinem Geist sofort erkannt, was in ihnen vorging. Warum gebt ihr solche Gedanken Raum in eurem Herzen, fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Ich sage dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen, sie priesen Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Eine heiße Story ist das, ja. Die könnte man also könnte Birol seinen Kindern abends vorlesen. Richtig spannend, das ist wie Goliath und David, ja, das ist eine aufregende Geschichte, man kann die richtig bildlich machen. Wir sind alle hier im Gottesdienst und auf einmal, ich meine, ich habe ja schon viel im Gottesdienst erlebt, aber nie, dass oben einer aufgräbt und dann jemand runterlässt. Ich habe erlebt, dass ich Leute aus dem Gottesdienst raustragen mussten, weil es absolut schlimm war, lebensgefährlich teilweise, und es blieb dann am Pastor hängen, diejenige Person rauszutragen. Ich habe viele Dinge in dieser Richtung erlebt, aber sowas noch nicht. Und ich dachte, ich muss das ein klein wenig mit euch analysieren. Und fest nach dem Motto vom letzten Sonntag, wo wir eine sehr plastische Predigt hatten, dass man genauer hingucken muss, wenn man die Bibel liest, denke ich, ich gehe mit euch mal ein bisschen was durch. Als erstes möchte ich euch die beteiligten Personen vorstellen. Ein paar Gedanken dazu. Ja, das Volk, die Schriftgelehrten, die Hausbesitzer. Das ist sehr interessant, nicht? Ja, ich habe erlebt, immer wenn irgendwelche große heiligen Männer in die Stadt kamen, ich sag mal so, Yonggi Cho, Pastor von Korea, einige kennen die Sache, nicht? Riesenkirchengemeinde in Seoul. Ich kann mich daran erinnern, Reinhard Bondke, der kam. Ich kann mich erinnern, wie Toronto-Leute kamen. Ich kann mich daran erinnern, wenn Benny Hinn, ich sag mal so für die Frommen, die kennen diese Riesennamen immer. Da konntest du wirklich danach gehen, der Laden war gerammelt voll. Und momentan läuft es wieder durch unsere Stadt, dass irgendein spezieller großer Mann aus Afrika kommt, der ganz viele Zeichen und Wunder wirken soll. Und ich sag euch dann, in der Regel ist der Laden, selbst wenn die ein großes Hotel mieten, gerammelt voll. So war das hier auch. Die Leute kamen zuhauf und bei jeder guten Erweckungsbewegung, sage ich euch, werden auf einmal die Plätze in den Kirchen sehr begehrt. Anfang der 70er Jahre habe ich das erlebt, wie die Jesus People Bewegung in Berlin lief. Du kamst morgens in den Gottesdienstraum und da war kein freier Stuhl mehr. Das Erste, was dann in der Ansage gemacht werden muss, können die Jugendlichen sich auf den Boden setzen, damit die jetzt noch reinkommen, entsprechend Platz finden. Da waren über 400 Leute im Saal und du findest keinen Platz mehr. Ich sag dir, dann bist du pünktlicher gekommen beim nächsten Gottesdienst. Oder hast du ein Sitzkissen mitgebracht, weil du zu den jungen Leuten gehörtest, die auf dem Boden sitzen mussten. Wenn irgendwas anfängt, wo Gottes Wirken da ist, wo man das erwartet, kommen die Menschen auch ohne, dass es auf Internet weitergegeben wird, ohne dass Handzettel weitergegeben wird. Du kannst es lesen bei Azusa Street, du kannst es bei jeder Erweckungsbewegung, wenn du das mal studierst in der Bibel, kannst du sehen, die Leute kamen einfach, weil sie Hunger hatten nach der Realität Gottes oder was stark zu vermuten ist, da komme ich nachher noch drauf zu sprechen, weil sie eine Sensation sehen wollten. Ich weiß nicht, wenn du mal dabei gewesen bist, dass für jemanden gebeten worden ist, der so in die Kirche reingekommen ist, weil er eine dicke Sohle unter dem Fuß hatte. Und dann kommt der Prediger vorne und sagt, ich sehe da jemanden, der hat Gehbeschwerden mit seinem Rücken, der soll mal kommen und ich werde mal für den beten. Dann sagt der Paul, komm mal dazu, mach die Augen auf und guck, was jetzt passiert. Und während er betet, wird auf einmal sein Bein so ein Stückchen länger. Und er humpelt nachher anders raus, weil er die Einlage nicht rausgenommen hatte. Der konnte danach wieder gehen. Du stehst dann daneben und sagst, ey, wach ich oder träume ich oder was ist hier das für ein Fake? Du siehst auf einmal Sachen und sagst, okay, ich habe es auch im Rücken, bete auch mal für mich. In der Regel will ich dann im Moment nur, dass es mir besser geht. Also das ist meine große Erfahrung, dass ganz viele so gekommen sind, die eine Sensation sehen wollten. Ich wollte schon immer mal sehen, wie jemand aus dem Rollstuhl aussteigt, wie man Krücken wegwirft und so weiter. Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor, da hatte sich das im Dorf rumgesprochen in Kapernaum, hey, der Wunderheiler kommt, lasst uns mal sehen, was passiert. Ich habe noch nie gesehen, wie jemand aus dem Rollstuhl aufgestanden ist. Lasst uns mal gucken, das ist Sensation pur, lasst uns kommen und es geht ein Rand durchs ganze Dorf. Die andere Seite, der Kranke. Hier können sich sicher einige von uns sicher sehr gut mit identifizieren. Die Bibel berichtet nicht, wieso er krank war. Arbeitsunfall, MS, irgendwas anderes Schlimmes, vielleicht schon so geboren. Keine Ahnung, aber der war krank. Der war so krank, dass er alleine irgendwo zu Hause hinvegetieren musste. Das gab keinen Pflegedienst im klassischen Sinne. Das war eine etwas andere Welt. Wir vergessen das oft, wenn wir über unser Gesundheitssystem schimpfen, wie gut wir das eigentlich in Deutschland haben. Das ist eines der besten Gesundheitssysteme der Welt, obwohl du manchmal sehr lange auf dem Termin wartest. Verbesserung nach oben ist immer möglich. Aber wenn ich sehe, was damals gewesen ist, nebenbei kleine Klammer zum Gesundheitssystem, ich bin froh, dass ich nicht im Mittelalter unterwegs bin und zum Zahnarzt gehen musste. Heute fragt er mich, willst du eine Spritze oder nicht? Ich sage, ich probiere erst mal, wenn es weh tut, beiße ich Ihnen den Bohrer ab, also seien Sie vorsichtig. Ja, verstehen Sie, das ist eine ganz einfache Kiste. Aber ich bin ja so dankbar, dass er mir da eine Spritze gibt, selbst wenn ich dann nachher einen halben Tag lang nichts schmecken kann. Aber ich brauche keinen Holzhammer mehr auf dem dicken Zeh, dass ich den Schmerz da mehr spüre als das Bohren, was er da oben macht. Wir haben so einen Segen. Aber der Mann war hoffnungslos in der Ecke. Wir haben das heute auf einer anderen Ebene. Es gibt Leute, die gehen schon lange zum Arzt. Und sie wissen, wie ihr Lebensraum eingeschränkt wird an Zeit, an Lebensqualität, an allem Möglichen. Wir kennen Leute, die innerlich so verkümmert sind in Einsamkeit, dass sie über Selbstmordgedanken nachdenken, weil sie mit dem Leben nicht mehr zurechtkommen. Ich meine, wenn du kräftig, gesund und viel Lebenserwartung noch vor dir hast in deinen Gedanken und in der Tat, ist das alles nicht so wichtig. Aber ich sag mal, wenn du älter wirst, und man kann das ganz einfach analysieren, wie das ist mit uns. Geh mal zu einer Geburtstagsparty von Ü60 Leuten. Wer kann sich vorstellen, was da für ein Gesprächsthema ist? Ja, ich merke schon, die Ü60 wissen genau, wovon ich rede. Ja? Kennst du den schon? Da kann man hingehen. Geh nur nicht dahin, da brauchst du ewig. Und das und jenes. Dann spielt es auf einmal eine richtige Rolle, dass du Sehnsucht danach hast, gesund zu werden. Und so haben wir hier einen Kranken, der vereinsamt ist, der vielleicht mit Selbstmordgedanken unterwegs ist, der vielleicht zutiefst unzufrieden war mit dem Gesundheitssystem der damaligen Zeit, der vielleicht ja gar nicht wusste, wie er überhaupt weiterleben soll. Wenn du krank bist, denkst du anders über das Leben nach. Dann kommt eine ganz tiefe Bedürftigkeit. Man kann sich dann viel trösten mit irgendwelchen schönen Sachen, aber es ist schwierig. Der Kranke, habe ich geschrieben, die Schriftgelehrten, die Hausbesitzer. Das wäre noch so eine Sache für sich, die Hausbesitzer habe ich noch nicht genommen. Ja, das Volk kommt zusammen und die Schriftgelehrten wollten sehen, ob da theologisch alles richtig ist, was dieser Jesus, dieser Zimmermannssohn da verzapft in Kapernaum. Haben wir ja heute auch, dass viele Theologen sahen, die Krankenheilung der Bibel, die taugen nichts mehr. Das waren nur Legenden, das waren nur Geschichten und so weiter. Die waren noch nie dabei, wenn sich ein Bein verlängert hat. Da kommen ganz viele theologische Fragen. Ist das heute noch drin? Oder vielleicht, was die Frommen noch viel mehr fragen, was muss ich tun, damit ich gesund werde? Und einige gehen dann, weil das nicht sofort in einem Gottesdienst geschieht, vielleicht in irgendwelche esoterischen Zirkel, dass sie meinen, sie müssten dieses oder jenes tun, dieses Wunderöl aus Jerusalem noch importieren oder irgendwas anders machen, damit das mit ihrer Heilung schneller geht. Die hatten ihre Vorstellung. Die einen wollten Sensation, die anderen wollten vielleicht wirklich Heilung. Und dann stehen die ganz nüchternen Leute, die sagen, was nicht ist, kann nicht sein. Wir sind griechisch geprägte Denkstruktur, sage ich mal. Wunder gibt es immer wieder, das gibt es im Lied, aber bei uns bitte nicht. Sie sitzen da, sie drängen darum. Und der Hausbesitzer, wenn das von da oben langsam runterrieselte, ich meine, damals waren die Häuser ja flach gebaut und vielleicht nicht so ganz isoliert, die mussten also keine Isomatten oben runterbringen, sondern es ließ sich leicht aufgraben. Aber dann stell dir vor, Jesus sitzt hier, und die haben ja damals im Sitzen gelehrt und spricht so mit seinen Leuten und auf einmal fängt das über ihm an zu rieseln. Da ist die Andacht erstmal weg. Zumindest für den Hausbesitzer. Vielleicht auch für die Verwandten und sagen, was hast du da den letzten Mann da oben verputzen lassen? Was so ein Müll, nachdem das von da oben runterrieselt. Der sitzt da und dann merkst du, wie auf einmal das runterkommt und dann denkst du, wer zahlt mir das? Bin ich versichert, ja oder nein? Was ist hier los? Vielleicht versucht er zwei, drei seiner Kumpels aufs Dach zu schicken, aber die kommen nicht raus, weil so viele Leute drin sind. Also ich kann mir das bestens vorstellen, diese Andacht von Jesus, die hat auf einmal einen komplett verschobenen Fokus. Kann ich mich gut mit identifizieren, wenn jemand meinen Gottesdienst stört, dann bin ich ganz komisch. Aber, ach guck mal hier, ich glaube, ich habe ja noch so hier so ein bisschen was. Jetzt muss ich über die vier Muskeltiere reden. Das ist jetzt eine Anfechtung für alle Frommen von uns. Stell dir vor, Du hast 8 Stunden gearbeitet, hast 1,5 Stunden Fahrzeit noch nach Hause, oder damals musst du mit dem Esel reiten oder wandern gehen, ja. Kommst nach Hause, bist absolut platt, die Frau hat dir gerade irgendein tolles Fladenbrot gemacht, so, oder ich weiß nicht, was sie damals gegessen haben, du legst die Beine hoch und sagst, endlich Feierabend. Und plötzlich hörst du draußen vom Fenster, so nach dem Motto, mich kriegt niemand mehr raus, dann guckst du, siehst, wie die Leute da alle zu Jesus hinrennen, streckst den Kopf raus und sagst zu deiner Frau, Moment, ich muss noch mal weg. Zischt los, holst dir Birol, holst dir Siggi, holst dir Thomas. Sag, Thomas, Feierabend kannst du knicken. Wir müssen los, wir müssen los. Dann werden die anderen fragen, wohin denn? Ja, ich sag zu unserem Kumpel, du weißt doch, der an der Ecke im Armenhaus, der da liegt, der keine Hoffnung mehr hat, zu dem müssen wir hin. Das ist noch verständlich. Dann kommen die schließlich dahin und dann musst du dir vorstellen, dann schleppst du vier Personen, schleppen eine Person. Und wenn du mal jemanden getragen hast, der wirklich gehbehindert ist, dann weißt du, der hat auch Gewicht. Du gehst durchs Dorf und du sagst, den schleppe ich jetzt zu Jesus. Und was geht in deinem Kopf vor? Was werden die Leute denken, was wir hier machen? Wir können nie wieder beim Bäcker einkaufen gehen, ohne einen komischen Kommentar zu holen. Und was passiert, wenn Jesus den nicht heilt? Den müssen wir ja auch wieder zurücktragen. Kennst du die ganzen Aber, wenn du was für Jesus tun willst, wenn du was mit Jesus unterwegs sein willst, wenn es auf einmal was kostet und du sagst, ich will Glauben investieren? Die Bibel sagt ja, Glaube ohne Werke ist tot, das kannst du knicken. Also wenn du immer nur sitzt und immer nur da rumhängst, passiert ja nichts. Die machen sich wirklich auf. Diese 4 Männer, die machen mich in dieser Geschichte an. Die machen mich wirklich an und sagen, ich bin eine bequeme Socke. Ich sage, jetzt habe ich 7, 8 Stunden in der Gemeinde. Jetzt komme ich nach Hause. Meine Frau hat was Schönes zu essen gemacht. Jetzt will ich Tatort sehen. Nee, das ist Quatsch. Ich will was anderes sehen. Und dann noch mal aufstehen, durch die Stadt gehen. Irgendeinen, der in Not ist, der nicht mehr gehen kann, innerlich oder äußerlich zu nehmen und zu sagen, den bringe ich zu Jesus. Wir stellen schon fest, wenn ich jemanden in den Gottesdienst einladen will, dann habe ich ganz viele Abers. Ich bin mal gespannt, wer predigt. Hoffentlich kann man den da drauf loslassen. Ja, wenn der kommt, dann geht er nicht wieder. Ja, versteht ihr? Hoffentlich ist der Lobpreis so, dass die Leute das auch angenehm finden. Hoffentlich stimmt die Heizung, hoffentlich stimmt die Technik, hoffentlich stimmt das. Ich muss hier nochmal überlegen, ob ich den wirklich zu diesem Sonntag einladen kann. Punkt. Diese ganzen Abers, die komplett unseren Glauben kaputt machen, die schleppen den los. Und jetzt stelle ich mir das so vor, ich habe den ganzen durchs Dorf getragen, ich habe den ganzen Käse mitgemacht und jetzt komme ich noch nicht mal rein. Jetzt den nächsten Schritt zu gehen, ich gehe aufs Dach, ich grabe das auf, ich übernehme die Kosten für die Instandsetzung. Ich gucke nicht nach, ob ich versichert bin oder nicht. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und willst deinen Glauben investieren, hat es nie eine Frage, ob es was kostet oder nicht. Es wird dich in jedem Fall was kosten. An deinem Ansehen. Merkt ihr was? Ich predige jetzt zu mir. Also ich weiß nicht, wie lange ich in der Vorbereitung an diesen Themen rumgedoktert habe. Ich habe mir gesagt, Paul, was bist du, eine bequeme Socke? Im Gottesdienst hast du so eine Klappe, aber wenn es nach Feierabend irgendwas geht, dann bist du klein wie Hut. Dann bist du auf einmal der Egoist pur. Die Bibel sagt es nochmal für uns Fromme. Wenn du nicht fromm bist und damit nichts am Hut hast, kannst du den Vers vergessen. Aber der steht, Glaube ohne Werke kannst du knicken. Der ist nichts wert. Und hier sehe ich 4 Glaubenshelden, die schließlich losgehen. Das ist sowas gigantisch. Hier habe ich das Bild mal noch so aus Kindergottesdienstbildchen. Ist ja schön, die kann man sich manchmal auf. Wenn du eine Anfechtung brauchst, wie man jeden durchs Dach zu Jesu Füßen runterlädt, ist das wunderbar. Aber jetzt kommt so ein ganz bestimmter Teil, der mir ganz wichtig ist. Das war jetzt viel Vorbereitung. Der Kranke kommt runter vor die Füße vor Jesus, dem Wunderheiler, dem Sohn Gottes. Das war damals ja noch nicht so klar. Der liegt jetzt vor den Füßen. Und da ist es so wichtig, gesund sein ohne gerettet sein. Der sieht diesen Mann. und guckt ganz tief in sein Inneres rein. Und sagt, weißt du, spinn das mal, das steht so nicht da. Du kannst als Krüppel durch diese Welt gehen, du kannst mit Rückenschaden, mit Masern im Gesicht oder wie auch immer, wenn du tot bist, bist du tot, dann ist das vorbei. Aber was ist dann? Was ist mit deiner Seele? Was ist mit deinem Leben? Das ist danach nicht vorbei. Theo Lehmann, den ich sehr, sehr schätze, so der alte Evangelist, der hat das mal so gesagt, wenn dir der Stuhlgang wichtiger ist wie der Sonntagsgottesdienstbesuch, dann fährst du in die Hölle. Als ich das gelesen habe, ich habe quer gelegen, da traue ich mir gar nicht hier zu sagen, aber da ist was Wahres dran. Wie viel investieren wir in die Gesundheit hinein, was äußerlich angeht, aber die innere Gesundheit, wie ist es damit? Da liegt dieser Mann vor Jesus und Jesus spricht ein ganz wahnsinniges Wort aus, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben, und in der Kirche über Sünde zu reden, ja, das ist man ja gewohnt, aber sag das mal jemandem draußen, dann sind meistens die anderen sündiger wie ich und deswegen ist das Ganze nicht so schlimm. Aber Jesus guckt ihn an und sagt, du brauchst Vergebung deiner Schuld, dein Leib, wie er jetzt da ist, der wird nach deinem Tod, spielt da keine Rolle mehr, Erde zu Erde, Staub zu Staub, aber was ist mit deiner Seele, wenn du in der Ewigkeit von Gott getrennt bist, was ist dann? Als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, ich muss das mit euch nochmal ein bisschen bildlich machen. Du kannst im Buch Esra lesen, wie damals nachdem das Volk wieder zurückgekommen ist und der Tempel aufgebaut worden ist, da wurde als erstes der Opferaltar wieder aufgemacht. Ja, da kannst du in Ruhe hinsetzen, kein Problem. Ja, da wurde als erstes der Opferaltar wieder klar gemacht, noch bevor der Tempel richtig fertig gebaut war. Und der Opferaltar, der war ganz wichtig für die Leute, weil da, wo deine Sünde und Schuld aufgetaucht ist im Laufe des Tages, wo du gelogen hast, 10 Gebote müssen wir ja einfach mal durchlesen, nicht? Wo du betrogen hast, lieblos warst. Einfach mal ein bisschen Matthäus-Evangelium, 2 Kapitel über die Bergpredigt lesen. Wenn du die ernst nimmst, bist du so klein mit Hut danach und sagst, so kann ich vor Gott nicht erscheinen. Auch wir Frommen nicht. Da bin ich absolut fertig. Eine Teufelnase, ein bisschen mal ruhig, ja? Bringst mich total aus der Fassung. Das ist. Ich mag Simon, wir sind so lange unterwegs. Also von daher, wer das jetzt komisch findet, aber wir mögen uns. Und wenn er die Woche manchmal zu uns ins Büro kommt, dann will er nur einen Segen haben und dann zischt er wieder ab. Und er hat jetzt sich dazu bereit erklärt, bei uns regelmäßig Laub zu fegen, sodass er jetzt regelmäßig vorbeikommt. Arthur hat gesagt, er nimmt ihn unter die Fittiche. Ich finde das so genial, dass Menschen, die irgendeinen Schlag in der Mütze haben, würden wir lose sagen, dass wir hier ein Zuhause für sie haben können. Ich war bei Sünde, bei Schuld. Einer der großen Dinge, die in der Bibel ganz am Anfang stehen, in den 10 Geboten, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und ich frage mich manchmal, du magst vielleicht wie der reiche Jüngling sagen, ich habe alle Gebote wunderbar gehalten. Der kommt ja zu Jesus hin bei dieser Geschichte und sagt, ich war immer clever, ich habe alles getan, ich habe Vater und Mutter geehrt und. Da sagt Jesus, eins fehlt dir noch, verkaufe das, was du hast und komm und folge mir nach. Und dann überlegt er und sagt, wo ist sein Herz? Das ist bei seinem Geld, bei seiner Bitcoin-Sache, vielleicht bei seinen Goldbarren, die er gelagert hat oder was auch immer. Und das, wo sein Herz war, das konnte er Jesus nicht geben. Und das war eigentlich seine Hauptschuld. Er hatte einen anderen Gott in seinem Leben. Wir kennen die Geschichte, wie die Samaritanerin vor Jesus am Brunnen sitzt und die sagt, du warst 6-mal verheiratet und mit ihm jetzt unterwegs bist. Man kann das auch anders auslegen. Sie hatte die 6 Götter der damaligen Zeit in Samarien. Und Jesus schaut sie an und sagt, damit wirst du nicht glücklich, du brauchst Vergebung deiner Schuld. Und jetzt komme ich zu dem Altar. Und das halte ich für so wichtig. Ich hoffe, dass jetzt die Rauchmelder das nicht mitmachen. Let's hope for the best. Dann wird was angezündet bei dem Altar. Und dann konnte man hinkommen und konnte sagen, ich will alles zurücklassen, was ich am Tag getan habe. Sollten wir übrigens jeden Abend einmal machen. Und was mir dann so besonders wichtig ist, ich gehöre zu den Leuten, die in die Rubrik Wiederholungstäter unterwegs sind. Nach so einem Gottesdienst nehme ich mir vor, ich will immer ganz brav und ganz lieb sein. Ich will meine Frau mehr ehren wie nur was. Ich will mich nie wieder im Verkehr aufregen. Ich will nie mehr sagen, du Blödes. Ja, wenn ich, ja. Das heißt, ich habe immer wieder irgendwas in meinem Leben, was da ist. Und der Brandopferaltar, der ist so wichtig, da wird was draufgelegt und danach ist das weg. Da ist das absolut weg. Wenn du dich geduscht hast, sammelst du den Mist ja auch nicht im Becken wieder auf. Tust es in ein Fläschchen, damit du dich daran erinnerst, wie schmutzig du gestern warst. Ich meine, manche Fromme, die haben eine ganze Batterie von Fläschchen in ihrem Ding ersehen, was sie alles nach dem Duschen wieder aufgesammelt haben. Wenn du zu Jesus kommst und er dich frei macht und dich wäscht, dann ist es vorbei. Dann ist es am Opferaltar Jesus Christus vernichtet worden in einem Augenblick. Dann ist alles weg. Das ist doch genial, oder? Ich denke mir immer, jeder ist bescheuert, der das nicht macht und hingeht und sein Leben bereinigt, vor die Füße von Jesus gelegt werden, dass er dir sagen kann, dir sind deine Sünden vergeben. Ist das genial? Ist es genial? Hey, ich grüße alle Wiederholungstäter. Ich will ja hier gar keinen angucken, wa? Aber ich bin mir absolut sicher, der Raum ist voll von Wiederholungstätern hier. Und wenn wir vor Gott stehen, sagen wir, sehen wir massig blass aus, wenn er nicht meine Sünde und Schuld vergeht. Wir müssen zum Opferaltar Jesus Christus kommen, der gekommen ist, um deine Schuld zu tragen, damit du in die Ewigkeit hineingehen kannst. Und das ist der Sinn dieser Geschichte eigentlich. Der Mann liegt vor Jesus, der will eigentlich körperliche Heilung und Jesus guckt hindurch und sagt, dein Problem ist nicht die äußere Gesundheit, dein Problem ist dein inneres Kranksein, weil du von Gott getrennt bist. Ich bin gekommen, dass du Leben haben kannst, dass am Opferaltar meiner Vergebung, was er am Kreuz getan hat, deine Sünde verbrannt wird. Heute, jetzt und hier und für alle Ewigkeit. Du kannst vielleicht krank in die Ewigkeit reingehen mit dem Körper, aber deine Seele sollte versöhnt sein mit Gott. Das war die Sache hier in dieser Geschichte. Ich kann mir das gut vorstellen, das war jetzt rhetorisch wieder blöd. Wer von uns jetzt hier sitzt und sagt, alles schön und gut, Paul, für dich, aber für mich ist das nichts. Für mich ist das nichts. Ich verstehe das nicht. Bist du in dem gleichen Setting wie die Leute damals, die das Ganze mit beobachtet haben? Die sitzen daneben und das ist die Tragik eigentlich in dieser Geschichte für mich. Jesus hat den Glauben der vier Männer gesehen, den Glauben des Mannes auf der Bahre. Und dann sagt Jesus, ich erkenne eure Gedanken. Blöde, Jesus kann Gedanken lesen. Wa? Wir kennen das Lied, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Sie fliegen dahin wie nächtliche Schatten. Habe ich mal gelernt, das Lied. Jesus kann. Der sieht auch deine Gedanken heute, jetzt und hier. Der sieht, wie dein Gerechtigkeitsfimmel hin und her geht. Und sagt, andere sind viel schlimmer, die sollten mal bei der Politik anfangen, aber nicht bei mir. Schuldverschiebung hat noch nie was genutzt. Sondern direkt vor die Füße Jesu kommen und dann losgelassen werden von den Leuten, die im Glauben eingeladen haben, dass mit Gottes Wunder der Vergebung tun kann. Und Jesus schaut hinter die Fassade, sieht deine Gedanken, sieht die Gedanken der Leute und sagt, was ist einfacher zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, aber ihr braucht diese Demonstration jetzt auch, deswegen sage ich euch im Namen Jesu, stehe auf, nimm deine Trage und geh, deswegen ist die Reliquie da hinten leer. Und der Mann packt das und geht raus. Und hier ist was ganz Interessantes für mich. Ich hätte jetzt erwartet, Die ganzen Versammelten im Haus, die hätten jetzt so eine Polonaise bei Jesus vorbeigemacht, damit die auch von draußen reinkommen. Und hätten gesagt, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch, ich auch. Ich will auch die Vergebung, ich will auch alles klar haben mit Gott. Ich auch, ich auch. Stattdessen siehst du da, die sagen, wow, das ist, jetzt müssen wir einen Lobpreis anstimmen. Und die gehen nach Hause und es steht nicht. Und alle, die da waren, wurden gerettet für Zeit und für Ewigkeit, weil sie Vergebung der Schuld empfangen haben. Die Schriftgelehrten, ich habe gedacht, die wissen da alles. Was sind die bescheuert? Gefangen in ihrem theologischen Denken, anstatt von Jesus das alles anzunehmen. Was hat das jetzt mit mir zu tun, fragt Aaron immer am Ende einer Predigt. Du kannst diese Anekdote natürlich nehmen, kannst darüber nachdenken, hin und her. Oder aber du sagst, okay, ich will zu Jesus kommen und will mir heute auch als Wiederholungstäter alle meine Schuld vergeben lassen. Du gehst als Heiliger nachher raus. Vielleicht sagst du, okay, ich nehme beides. Ich nehme die Vergebung und wenn du dann für mich noch für Heilung beten kannst, nehme ich das in einem auch noch mit. Unser Leib wird irgendwann in der Erde versinken, aber was ist mit deiner Seele? Mein kleines Feuerchen brennt noch, die Apparatur ist noch nicht angesprungen, Gott sei Dank. Ich will jetzt auch nicht Zettel austeilen, wo du deine Sünden aufschreiben kannst, um dann hier zu verbrennen. Das wäre Quatsch. Das ist nur ein Symbol für den Brandopferaltar, wie wichtig der ist, dass wir täglich dahin kommen. Ich möchte mit euch zu Jesus kommen. Zu sagen, Jesus, du bist ja hier. Und dass so der auf deine Schulter, auf dein Herz klopfst und sagst, ich brauche diese Vergebung wie dieser Mann. Ich brauche das, damit ich in der Ewigkeit versöhnt bin mit Gott. Das ist meine Botschaft heute von dieser einfachen Geschichte, von diesem spektakulären Gottesdienst, wo nichts mehr so war, vorher wie auch nachher. Als Jesus aber ihren Glauben sah, sprach er, dir sind deine Sünden vergeben. Was wäre, wenn das heute geschehen könnte? Wäre hammermäßig, nicht? Wir werden jetzt gleich das Lobpreisteam, das kann schon mal nach vorne kommen, sage ich mal. Und dann haben wir ja so einen Moment immer, wo wir eine Antwort geben können, da ganz persönlich, wo du bist und kannst sagen, okay, ich will heute das nachvollziehen, was damals mit dem Mann auf der Matte geschehen ist. Ob du aus dem Ehebruch kommst, ob du in sexuellen Verstrickungen bist, ob du Vater und Mutter nicht richtig lieben kannst, weil du hast immer eine Entscheidung, selbst wenn deine Kindheit komisch war. Wo du schlimm über Politik gesprochen hast, wo du im Verkehr jemanden umformen konntest, weil er dir die Vorfahrt genommen hat. Weil du mehr, ich sag mal, auf deinen Stuhlgang geachtet hast. Ihr werdet nicht vergessen, nicht? Also es ist schon ein scharfer Ausspruch, aber manchmal braucht man solche Zitate, um euch wieder wach zu machen. Ich würde euch gerne einladen, dass wir, wenn jetzt das Lobpreisteam anfängt, ihr riecht ja den Rauch, der hier drin ist im Raum, dass ihr kommt und sagt, meine Sünde soll auch abgeraucht werden bei Jesus. Nicht bei diesem Altar hier, den lösche ich jetzt wieder. Aber dass du freikommst. So rufe ich alle Sünder und alle, die Vergebung haben wollen, im Namen Jesu, kommt, lasst euch versöhnen mit Gott. Er ist gekommen und streckt seine Hand zu dir aus, zu den Ersttätern und zu den Wiederholungstätern. Das ist ihm egal, Hauptsache du kommst. Ich möchte dich bildlich vor die Füße Jesu legen.